der Podcast.
Folge 141, Spezial Bundestagswahl. Sarah Wagenknecht klagt gegen die Realität.
Hallihallo und herzlich willkommen an diesem wunderschönen Montagnachmittag, wenn ihr uns ganz frisch bei Erscheinen hört, zu Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und gestern Abend gab es sehr viel zum Augenzwinkern, es gab auch heute früh sehr viel zum Augenzwinkern. Ich habe sehr viele lustige Nachrichten gelesen, aber am allerlustigsten ist, dass Timmern Lucke hier ist, Kabarettist aus Berlin. Grüß dich, Timmern.
Hallo, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg. Ja, ich freue mich, diese Sonderfolge mal wieder. Hatten wir ja schon länger nicht mehr.
War ja auch lange nichts Relevantes, was sich gelohnt hat. Ne?
Ja.
Die Frage ist, ob diese Wahl jetzt relevant war. Das können wir ja gleich erstmal diskutieren. Das Problem ist, ich hab überlegt, wir waren ja auch bei dem Wahllokal, da kommen wir auch gleich noch zu. Du im Briefwahllokal, ich direkt vor Ort in einem Wahllokal im ländlichen Raum, im ländlichen Sachsen-Anhalt. Da können wir ja gleich nochmal drüber kommen. Es ist ja auch nicht unsere Aufgabe als Politkabarettisten das Ergebnis zu bewerten, aber ich habe die ganze Zeit überlegt, so wie fühle ich mich nach diesem Wahlergebnis? Mein Bruder fühlt sich total kacke und ich habe jetzt auch gerade ein Treffen hinter mir, wo sich so die ganzen freien Theater der Stadt Magdeburg, das haben wir so ein bisschen, das sind vier Stück immerhin, aber so freie Theater, die also mit eigenem Ensemble sozusagen, also die so sind wie wir, mehr oder weniger, haben uns getroffen und da war die Stimmung am Tisch am Anfang schon ziemlich gedrückt. Also ich will jetzt nicht alle als linke Gruppen bezeichnen, wir haben auch nicht gegendert am Tisch, aber es geht schon so in die Richtung und da war die Stimmung natürlich schon etwas gedrückt. Wie geht's dir denn mit dem Ergebnis? Ganz allgemein.
Naja, erstmal bin ich froh, dass der Wahlkampf vorbei ist. Also das hat mich dann doch schon...
Gut, aber das trifft ja auf jede Wahl zu.
Ja, schon. Das war ja zum Schluss wirklich absurd, weil, weißt du, dann, wenn der Wahlkampf noch eine Woche gedauert hätte, hätten wir noch ungefähr 5-6 Messeranschläge, wobei das der AfD ja auf den letzten Metern dann doch nicht so stark geholfen hat wie gedacht.
Da kommen wir gleich zu. Genau, da kommen wir gleich zu. Ich will einfach so deine eigentliche Grundstimmung, weil wenn du sagst, der Wahlkampf noch eine Woche länger, wir haben ja immer auf der Bühne gesagt, wenn das so weitergeht, haben wir vor der Neuwahl noch eine Neuwahl. Und das war selbst am Samstag, also vorgestern noch lustig.
Mhm.
Ja, egal. Ja, also gehst du eher mit einem guten Gefühl aus der Wahl raus oder eher mit einem schlechten?
Naja, also ein Glück zum Zuprosten, zum Imaginären habe ich jetzt gleich, ich habe jetzt imaginär ein Glas Sekt in der Hand, weil das BSW tatsächlich jetzt Geschichte ist. Dank der 5%-Hürde, die ich zwar scheiße finde, aber.
Naja, aber das ist. Dann steigen wir doch da.
Ja, also das ist für mich das Beste an dem ganzen Ergebnis, dass es sich nicht lohnt, sozusagen. Klar lohnt es sich bei der AfD, aber es lohnt sich nicht für jeden mit Lügen einfach auch ins Politgeschäft einzusteigen und mit Hass und Verachtung und mit dieser ganzen, mit irgendwelchen gescheiterten Existenzen, die dann nochmal mit 100 Jahren in den Bundestag wollen, die brauchen nicht belohnt zu werden für ihre...
Aber Lafontaine ist nicht nochmal angetreten, oder?
Nee.
Gut. Okay. Bloß mal so, also das Schöne ist ja am BSW, also jetzt mal abgesehen vielleicht von Landtagswahlen im Osten, aber das war's ja, oder?
Was? Was war's?
Das war's. Das war's. Das BSW ist doch im Prinzip erledigt.
Ach so. Das kann ich mir schon vorstellen. Also das ist schon jetzt natürlich ein riesiger Rückschlag. Und man wird sehen. Ich meine, in drei Landtagen sitzen sie ja schon. Da wird vielleicht allenfalls noch Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern dazukommen nächstes Jahr. Aber das ist einfach zu weit weg, um das jetzt schon zu wissen, ob es die Partei dann noch gibt. Ob die Landesverbände durchhalten, ob da nicht wieder die Leute austreten, zur Linkspartei vielleicht bettelnd zurückgehen, sodass sie jetzt drei Landtage haben, in denen sie in zwei mitregieren und in einem tolerieren. Das heißt, sie sind da in Verantwortung. Es kann auch sein, dass die Landesverbände sich eigenständig machen oder zumindest oder vielleicht zu dritt zusammenschließen, wobei die ja auch nicht ganz einer Meinung sind. Und dann ist die Bundespartei irgendwie oder umbenannt wird sie bestimmt als allererstes irgendwann, aber also was sie halt haben...
Habe ich jetzt übrigens gehört, das Bündnis Sarah Wagenknecht will sie jetzt umbenennen in Union Sarah Wagenknecht, bloß mal so am Rand.
Ja, und die was sie halt haben, ist wirklich eine Menge Geld, also Wahlkampfkostenrückerstattung, das ist natürlich erstmal dazu gedacht, um die Wahlkampfkosten tatsächlich zu decken, aber die nächsten 4 Jahre wird quasi für jede Wählerstimme ja, ungefähr 1 Euro plus minus. Das weiß man auch vorher noch nicht, weil es immer auch gibt eine Obergrenze, die müssen sie sich dann insgesamt teilen. Aber kann über den Daumen rechnen, 1 Euro pro Jahr pro Wählerstimme pro Partei. kriegen die. Das heißt, die haben ja jetzt schon 2,5 Millionen quasi obendrauf für dieses Jahr oder für nächstes. Von der Europawahl haben sie ja auch nochmal, das zählt ja auch als Wählerstimme und für den Landtagswahlen auch. Das heißt, Geld wäre da, um weitere Kampagnen zu fahren, aber wenn man halt merkt, da gibt es eine Partei, die noch echter oder noch konsequenter ja, für alles einsteht, also gegen alles einsteht, wofür diese Gesellschaft ist, dann braucht man, die ist einfach unnötig im Parteiensystem. So, das weiß man jetzt.
Naja, wie gesagt, meine Hoffnung beim BSW war ja immer, dass es sozusagen ein Angebot für die WählerInnen sind, die, und ich benutze sowohl bei der AfD als auch beim Bündnis Sahara Wagenknecht sehr gern das Wort WählerInnen, ein Angebot für die ist, die sich sozusagen bisher AfD und sich damit aber nicht wohlgefühlt haben. Aber das hat ja nun überhaupt nicht funktioniert. Und damit gebe ich dir völlig recht, diese Partei ist komplett überflüssig.
Ja, aber es ist, wie gesagt, 5%-Hürde. Beim nächsten Mal kann man sie, finde ich, schon reformieren, weil. Also
na, mal sehen, was dann für eine
mal
Partei
gesehen,
kommt.
Also 13.435 Stimmen hätten gefehlt. Und das ist wirklich bundesweit.
Das wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau, das ist bundesweit extrem wenig, wenn man es vergleicht mit 2013, wo die FDP und die AfD jeweils mit wenigstens 100.000 Stimmen im Rückstand waren, also unter der 5%-Hürde.
So, da wir jetzt beim BSW hängen, dann habe ich gleich die erste Nachricht des Tages, möchte ich lesen, wo ich heute Morgen fast in Tränen ausgebrochen bin. Sahra Wagenknecht überlegt juristische Schritte. Allein schon diese Überschrift, meine Damen und Herren. Es geht darum, dass wohl die Auslandswähler sozusagen nicht, dass da wohl irgendwas nicht ganz koscher gelaufen ist.
Also Stichwort, die paar Deutschen, die in der Russischen Föderation leben und die Partei Einiges Russland wählen wollten und wo die Postlaufzeit einfach zu lang war. Das ist tatsächlich
ein
Problem.
Ja. Irgendwie sowas, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das ist ja bei 13.000 Stimmen, obwohl,
aber tatsächlich, das ist gar nicht so dumm. Also natürlich klingt die Überschrift erstmal Sahra Wagenknecht.
Die will die Wähler verklagen, weil sie
gegen
die
nicht
gewählt haben.
Genau. Das schon, und wenn es ein anderes Ergebnis wäre, wenn es 4,8 gewesen wäre oder so, dann hätte es auch keine Chance. Aber da geht es wirklich um diese 13.000 Stimmen und man kann natürlich nicht damit rechnen, dass, wobei ehrlich gesagt, wenn in der Türkei eine Wahl ist, die Auslandstürken, die in Deutschland leben, die wählen ja auch eigentlich gegen ihr eigenes Land, gegen ihre eigene Gesellschaft, also für die Unfreiheit der Leute, die quasi im Heimatland wohnen.
Ja, aber ist ja okay, die sind ja nicht da.
Ja, genau. Ob es jetzt in der Anzahl auch BSW-Wähler im Ausland gibt, wage ich doch zu bezweifeln. Aber das darf ein Gericht nicht, zumindest nicht von vornherein ausschließen. Man muss schauen. Und das wird sicher, also vielleicht kann man die Millionen Wahlkampfkostenrückerstattung für Prozesskosten beim Bundesverfassungsgericht oder bei irgendwelchen Landesverfassungsgerichten ausgeben, weil man muss ja erstmal schauen, so, es betraf ja, das war ja bekannt, es betraf ja wirklich viele Auslandswähler. Da müsste man checken, wie viele haben überhaupt aus dem Ausland ihre Stimme abgegeben, wie viele Deutsche sind da, wie viele sind da wahlberechtigt und ist das vielleicht ein kleines Missverhältnis, was es natürlich sein wird. Also die Wahlbeteiligung quasi der Auslandsdeutschen, die, wenn ich die jetzt schätzen würde, würde ich sagen, vielleicht 10% oder so. Das ist einfach. Das kann nicht sein, dass 90% das nicht wollen, sondern die haben es einfach per Post nicht geschafft. Und auf einem anderen Weg kann man die Stimme ja nicht abgeben, beziehungsweise irgendwie zur Botschaft reisen. Das regelt ja jedes Land, jede Botschaft für sich. Und das ist aber schon lange bekannt, dass das ein großes Problem des Deutschen war. Eins der großen Probleme des deutschen Wahlrechts ist, dass die Auslandsdeutschen nicht ordentlich zu ihrem Recht kommen. Und das wäre, also wenn, klar, ich wünsche mir nicht, dass das BSW trotzdem noch reinkommt, aber es wäre zumindest ein guter Nebeneffekt, wenn da mal ein bisschen, wenn die Politik da mal aufs Dach kriegen würde vom Gericht.
Mal ein bisschen sozusagen Wind in die Sache
ja,
kommt,
mach,
wie man so
mach,
schön sagt.
Mach das mal anders, ja. Schafft doch wenigstens im Ausland mal die Möglichkeit der Online-Wahl oder so. Also wir sind ein Entwicklungsland in der Hinsicht.
Ja.
Das hatte ich ja schon angedeutet, so ähnlich wie damals in Berlin vor 4 Jahren, dass so viel schief ging. Wenn es mandatsrelevant ist, dann soll ein Gericht auch eine Art Wiederholung oder eine Art Korrektur anordnen. Das ist natürlich die Frage, wie korrigiert man ein Ergebnis, was sich ja auf alle Wahlkreise erstreckt. In jedem Wahlkreis sind ja Leute, also man ist ja immer da wahlberechtigt, wo man zuletzt in Deutschland gewohnt hat. gemeldet war. Da ist man ja als Auslandsdeutscher wahlberechtigt, sodass es ja alle Wahlkreise betrifft. Das betrifft, und dann wäre natürlich, also das hätte, das wäre dann, wenn man richtig konsequent wäre, eine Wiederholung der Bundestagswahl.
Das auf jeden Fall. Also aber gut. Insofern ja, aber ist jetzt,
die
5 jetzt
und dann würde man wirklich sagen, dann hat sich die Politik, wenn das so käme, dann hätte sich die Politik wirklich ein eigenes Ei ins Nest gelegt, weil sie die 5%-Hürde ja ohne Not vor 70 Jahren eingeführt hat. Also dann Edge, dann da muss man auch sagen, ich hätte die lieber nicht eingeführt und dann hätten wir das Problem nicht. Naja, okay.
Naja, gut, aber dann wäre es BSW halt drin. Aber pass auf, dann kommen wir jetzt einfach mal erstmal zum Wahlergebnis. Also, ich sag mal, da wirst du mir, glaube ich, zustimmen, im Großen und Ganzen sehr, sehr erwartbar.
Ja.
Oder hat dich irgendwas wirklich überrascht gestern um 18 Uhr?
Naja, also wie gesagt, die FDP, da hatte ich schon noch irgendwie gedacht, dass es da eine Art
Ruck aber wirklich überrascht hat es dich nicht.
Nö, also das war ja tatsächlich die letzten Umfragen. Ich habe auch das mal verglichen mit den letzten Umfragen, das Ergebnis und diese verschiedenen Umfrageinstitute. Jetzt darfst du mal schätzen, welches Umfrageinstitut am nächsten dran war, also am geringsten Abweichung im Durchschnitt.
Also auf jeden Fall nicht Allensbach, aber da war ja auch die letzte Umfrage noch aus dem Januar.
Mit Y?
Ja. Mit Y?
Ja. YouGov.
Wieso mit Y? Ach ja, vorne. Ha? Das wäre jetzt auch mein erster Gedanke gewesen, tatsächlich. Das wäre tatsächlich auch mein erster Gedanke gewesen.
Die hatten also 0,7% im Durchschnitt pro Partei. Also bei manchen natürlich mehr, bei manchen weniger.
Also wir haben jetzt, vielleicht wollen wir es bloß mal ganz kurz sagen, wir haben CDU mit 28,6%, wir haben die AfD mit 20,8%, wir haben die SPD mit 16,4%, wenn ich das hier richtig sehe, Grüne mit 11,6%, Linke mit 8,8%, was echt beeindruckend, aber können wir gleich nochmal drüber reden. BSW dann schon mit 4,97%, es wird jedes Ergebnis immer nur mit einer Nachkommastelle angegeben, bis auf die BSW. Das wird überall mit zwei Nachkommastellen angegeben.
Nee, das stimmt nicht. Beziehungsweise es ist auch in dem Fall ja
sinnvoll. In den Nachrichten meine
aber ich habe vorhin bei tagesschau.de habe ich gesehen, die machen jetzt, und zwar wegen dieser 4,97, haben sie jetzt bei allen Parteien zwei Stellen angegeben. Und das kann man ja machen. Es ist einfach in Deutschland nicht üblich. Ja. In anderen Ländern, ich glaube, bei österreichischen Wahlen ist es viel üblicher, dass man zwei Kommastellen angibt. Was aber nicht so toll ist oder sozusagen, was irgendwelche Leute da reingeschrieben haben, die nicht weiter als einen Meter gedacht haben. Ja. Die nächste Tafel, die dann immer ja bei der ARD aufploppt, ist ja Gewinne und Verluste. Und da, wenn dann steht SPD 16,41, dann ist natürlich der Verlust 9,29, weil natürlich bei der letzten Wahl gab es ja nur eine Nachkommastelle. Es muss ja also 25,70 gewesen sein. Das ist jetzt also nur meine kleine mathematische Anmerkung. Alles aber gut. Weißt du, naja, wenn man es macht, also man muss halt einfach, wenn man irgendwas macht, muss man schon ein bisschen drüber nachdenken, warum und wie. Naja.
Und wenn alle danach handeln würden, wäre diese Welt eine bessere.
Ja.
So, das war jetzt bei der FDP 4,3%. So, dann, ich lese jetzt bloß mal sowas noch so. Freie Wähler immerhin 1,5%, Tierschutzpartei 0,9%. Die hätte ich ja eigentlich wählen müssen, laut Wahl-O-Mat hätte ich Tierschutzpartei wählen müssen. Warum? Hört bitte vor zwei Folgen mal rein. Warum ich, also Tillmann hat das ganz gut erklärt. Dann 0,7% Volt. Die scheinen ja sich langsam, naja, schauen wir mal. Dann die Partei, man kann ja nicht einfach die Partei sagen, das heißt ja immer die Partei, 0,49, also 0,5%. Dann haben wir noch die Basis mit 0,17, Bündnis Deutschland 0,16, SSW mit 0,15, die ja einen Sitz immerhin haben, da können wir auch gleich nochmal drüber reden. Und dann ÖDP-Team Todenhöfer, ab da wird es uninteressant, MLPD 0,04. Die werden auch irgendwann weg sein. Piraten sind auch noch angetreten. So, dann gibt es hier noch einen Haufen Parteien, also die zum Beispiel bei uns halt in Egeln,
ja?
Die bei uns in Egeln gar nicht auf dem Wahlzettel standen, zum Beispiel. Mhm.
Ja, so, genau. Also ja, man tritt länderweise an, beziehungsweise beim Direktkandidaten natürlich wahlkreisweise. Aber was ja immer interessant ist, die Schwelle bei bundesweiten Wahlen, bei Bundestags- und Europawahlen ist 0,5%, weil ab dann gibt es erst Geld.
Genau. Und offensichtlich für einen Sitz 0,15%.
Wie?
Na, das SSW ist ja mit einem Sitz im Bundestag vertreten, die haben 0,15%. Also scheint das ja auch ungefähr die Schwelle für einen Sitz zu sein.
Die haben nicht 0,15%. Ach so, doch, doch, die haben 0,15%. Ja, du hast recht. Genau, also die Schwelle ist tatsächlich, oder ein, ich habe das mal geschaut, also ein Sitz im Durchschnitt braucht man, wo habe ich es denn hier? 68.000 Stimmen pro Sitz, ziemlich genau.
Okay, und, die haben 76.000.
Genau, die haben sogar ein bisschen mehr als für einen Sitz. Sie haben aber noch lange nicht das, was man für anderthalb Sitze braucht, weil man dann zwei kriegen würde. Mhm. Und genau. Also für fast alle Parteien, das sind ja dann Rundungsfehler sozusagen. Die eine Partei hat das Glück, dass ihr nächster Sitz näher liegt und die andere nicht. Also am wenigsten genau. Stimmen pro Sitz hat tatsächlich mal wieder die CSU bekommen.
Oh, schade. Das tut mir aber auch leid. Aber vielleicht auch das noch, die CSU ist über der 5%-Hürde, was ja der Grund war, warum gegen das Wahlgesetz geklagt wurde. Und auch die Linkspartei. So, jetzt gehen wir mal Partei für Partei durch. Das Wahlergebnis für die CDU, ich sag mal, mehr als erwartbar. Ein bisschen schlechter, als ich dachte. Was habe ich geschätzt?
Du hast 31 geschätzt und du? Ich auch. Ich würde jetzt nicht ganz alles durchgehen. Ich kann nur schon mal verraten, es gibt einen Sieger, sozusagen der YouGov dieses Podcasts bist du in dem Fall. Du hast besser geschätzt als ich.
Ja gut, doch, wir gehen das jetzt mal durch, das interessiert mich. Los, AfD 20,8, was hast du geschätzt? 24, glaube ich, ne? Da war ich ein bisschen schockiert.
Du hast nur 23 geschätzt.
23 sogar, mhm. Okay, wow. Okay, SPD hatte ich, boah, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube 17, ne?
Bei der SPD hattest du 15 und ich 14.
Okay, bin ich näher dran, aber ja. Also, ich habe bloß mal gesagt, Hauptsache über 15, Hauptsache über 15, Hauptsache über 15, alles andere ist egal. So, Grüne hatte ich die mit 11,6, habe ich die so schlecht gesehen? Ja, ich glaube, oder?
Du hattest 11 und ich hatte 13, du warst also auch näher dran.
Okay, Linke, was habe ich bei Linke gesagt? Knapp drin, ne?
6, genau. Da war ich näher dran mit 7.
Okay, so, BSW?
Da hattest du 4,97 gesagt, nein 4,9, aber du hast damit gemeint, dass sie also fast 5 haben und ich hatte nur 4 getippt.
Genau. Und die FDP?
Da haben wir beide gesagt 5, wobei ich gesagt habe 4,99, also ich habe mehr recht und du hast 5,001 gesagt.
Okay, so jetzt ist dieser Bundestag besteht jetzt aus, 1, 2, 3, 4, 5 Fraktionen, sehe ich das richtig? Ja.
Ja.
Genau. So, wir haben 2 Fraktionen im rechten Spektrum, 3 Fraktionen im linken Spektrum. SSW, bleibt der alleine sitzen oder schließt der sich erfahrungsgemäß irgendeiner Fraktion an?
Nö, der sitzt Mitte hinten, also der ist sozusagen am nächsten, ideologisch am nächsten dran an der SPD. Hm. Das merkt man auch immer daran bei der Bundesversammlung, da delegieren ja die Landtage delegieren ja Leute dann in die Bundesversammlung und das ist immer so unausgesprochen in Schleswig-Holstein, der Landtag, da packt die SPD immer einen SSWler bei sich auf ihre Delegationsliste, weil die allein nicht niemanden kriegen würden. Also die sind sich da sehr nah. Der Stefan Seidler vom SSW, der jetzt auch wieder gewählt wurde, der hat auch bei vielen Regierungsgesetzen einfach wie die SPD gestimmt. Ja.
Okay. So. Also haben wir haben mal wieder eine konservative Mehrheit, kann man jetzt einfach mal so ganz grob, kann man das sagen, im Deutschen Bundestag, wie es ja eigentlich in fast jedem Bundestag war, hat man eigentlich immer eine wenn man die FDP irgendwie ins bürgerlich-konservative Lager packt, hat man ja fast immer eine konservative Mehrheit. Da habe ich auch im letzten Podcast schon mal, es gab Ausnahmen, zum Beispiel 98 hatten wir die nicht und 2002 hatten wir die auch nicht. Aber in den gesamten 70er Jahren hatte die SPD ja nie, also bis die Grünen reinkamen sowieso nicht, aber gab es ja nie eine Mehrheit jenseits von CDU und FDP.
Ja, wenn man so die bundesrepublikanische Geschichte anschaut, dann ist immer schon ist die Union natürlich immer im Vorteil gewesen. Von 21 Wahlen hat sie ja auch bei insgesamt 17 die Nase vorn gehabt. Das ist schon deutlich. Mhm.
So. Das ist das Ergebnis. So, worüber hast du, also CDU-Ergebnis war mir relativ egal, weil erwartet AfD. So, jetzt ist ja immer die Frage, von wo man gucken tut. An sich ist das Ergebnis eine Katastrophe, aber ich habe mich schon gefreut, muss ich ganz ehrlich, also ich war zumindest erleichtert. Die erste Prognose lag ja dann tatsächlich bei 20% und ich war wirklich, wirklich erleichtert, dass das Ergebnis für die AfD nicht höher ausgefallen ist. Und ich gebe gleich dazu, ich habe ja wie gesagt, war ja Wahlvorstand in einem Wahllokal, also in einem Begehungswahllokal in Egel. Wir hatten 808 Wahlberechtigte, Nein, eigentlich 1027, aber davon hatten 219 schon Briefwahl, zumindest die Unterlagen beantragt. Es kam auch keiner, der sozusagen mit dem Wahlschein kam, sondern es kamen wirklich nur Leute mit ihrer Wahlbenachrichtigungskarte. 808 davon waren 637 im Wahllokal. Das heißt, wir hatten eine Wahlbeteiligung von 75%, was für Egeln auch rekordverdächtig ist, also definitiv so. Und hatten letztendlich für die AfD ein Gesamtergebnis bei uns im Wahllokal von 54%. Und das ist schon, also die gesamte Egener Mulde hatte dann 48%, der gesamte Salzlandkreis, glaube ich, also Quatsch, unser Wahlkreis, nicht der gesamte Salzlandkreis, unser Wahlkreis hatte, glaube ich, insgesamt auch 44% AfD. Kai-Uwe Ziegler hat unser Direktkandidat für, also ganz Sachsen-Anhalt ist ja komplett blau, also ja. Komplett, ja. In Magdeburg gab es einzelne Wahllokale, also einzelne Wahlbezirke innerhalb von Magdeburg, so Stadtfeld oder so, da haben es die Grünen geschafft, einer war dann SPD und so. Das war auch okay, aber es hat auch kein Direktkandidat von anderen Parteien das Mandat gewonnen. Alle Direktkandidaten und fast alle, die angetreten sind, sind auch im Bundestag, weil die auf der Landesliste ganz oben auf Platz 1 stehen. Aber also zumindest Magdeburg und wir also auch. Aber ansonsten ganz hart AfD.
Ja, ja, das ist ja sowieso in ganz Ostdeutschland ist ja eigentlich flächendeckend AfD in den Wahlkreisen, genau. Mit ganz wenigen Ausnahmen. Die
bis auf die Aktion Silberlocken?
Genau, genau. Und auf die Aktion Scholz in Potsdam und mehr
Ausnahmen. Da ist aber, muss auch sehr viel Verzweiflung im Spiel gewesen sein, ne?
Ja.
Genau. Okay, also damit war ich, als ich dann sah, 20%, habe ich erstmal aufgeatmet. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Bei mir war, also bei uns, mich hat überrascht, ich bin ja in Friedrichshain-Kreuzberg und da ist eigentlich immer, sind immer die Grünen vorne. Und diesmal war auch vom Direktmandat her zum ersten Mal die Linkspartei vorne. Das heißt, die Grünen hatten ja immer dieses Direktmandat seit 2002, seit Ströbele, damals der Einzige und jetzt zum ersten Mal nicht. Das ist auch so ein bisschen historische Nettigkeit gegenüber dem Direktkandidaten Pascal Meiser, weil der nämlich schon im Bundestag saß und letztes Jahr rausflog, wegen der Berliner Nachwahl und jetzt ist er wieder drin.
Ach, ist nett.
Aber tatsächlich auch bei uns im Wahlbezirk und nicht nur im ganzen Wahlkreis war die Linkspartei vor den Grünen. Ja.
Ach, schön.
Okay. Ach, schön. Naja, also jedenfalls ist das eine Überraschung für mich gewesen. Das hätte ich auch nicht gedacht.
Aber AfD war auch so, wo du sagst, Gott sei Dank nicht schlimmer.
Ja, das ist ja in dem Wahlkreis nie so ein Thema.
Naja, aber auch als du die Prognose gesehen hast.
Ach so.
Die erste.
Ja, das.
Also wir haben ja Gott sei Dank den Deutschen wesentlich weniger zugetraut, als sie dann letztendlich. Aber da können wir auch gleich nochmal zukommen. Mhm. So, gehen wir kurz auf das Ergebnis der SPD. Boah, jetzt auch mehr oder weniger Schulterzucken. Also, ja. Habe halt gedacht, Gott sei Dank über 15. Was das für Auswirkungen hat, können wir auch gleich noch sehen. Grüne 11,6 war jetzt auch keine große Überraschung, ne?
Naja, also das hat ja Robert Habeck fast ein bisschen beleidigt gesagt. Also der gibt quasi dem März-Move vom Januar die Schuld, dass die Grünen so schlecht waren, weil natürlich innerhalb des linken Lagers dann die Stimmen zur Linkspartei gewandert sind. Sein Argument war, die Leute, die das blöd finden, was Merz gemacht hat, die sagen jetzt, niemand darf mit Merz koalieren und die Grünen sind ja nicht so. Die wollen ja, hat er ja auch gesagt, die wollen das, wollen zumindest sich an einer stabilen Regierung beteiligen und deswegen haben dann die das nicht wollen, lieber die Linkspartei gewählt. Und das ist ja auch einleuchtend, aber das ist so, also es ist ein bisschen skurril, dass sozusagen eine andere Partei bestimmt, wie in einem im gegenteiligen Lager die Stimmen wandern. Aber in dem Fall kann es auch zum Teil so gewesen sein. Aber es ist natürlich auch oft, also es ist immer ein bisschen billig, auf andere zu zeigen, wenn man verloren hat. Das gehört ja ein bisschen zum Spiel dazu.
Ja, aber dann reden wir ganz kurz über BSW. Haben wir schon geredet, FDP, ich sag mal, war schon Freude. Also muss ich mal so sagen.
Bei mir nicht. Also es ist ein Parteiensystem ohne eine liberale Partei nicht denkbar. Das gab es noch nie, das wird es auch nie geben. Das heißt, die FDP wird, das ist natürlich ein Riesenaufwand, wird wieder existieren oder weiter, wird wieder in den Bundestag kommen in 4 Jahren. Da würde ich meinen Arsch jetzt schon drauf verwetten. Das Problem ist nur, das kostet halt unglaublich viel Geld. Diese Auflösung der Fraktion, das hat ja 2013... Ich glaube, das hat 3 Jahre gedauert, bis da war noch irgendwie einer beauftragt, so mit halber Stelle oder so, der dann die Fraktion abwickeln musste oder alles, was denen gehörte, in den Fraktionssälen und so. Und das müssen sie jetzt wieder machen. Und irgendwie, also ich, deswegen ist es halt auch immer allein von der Effizienz her schade, wenn so eine Fraktion jetzt quasi ihre Existenz unterbricht. Aber bei Liberalen ist halt das anders als beim BSW, die sich ja irgendeine Richtung zusammengeklöppelt hat aus Linksextrem und Rechtsextrem, das wirklich niemand braucht, weil die Liberalen, die braucht man halt. Und dafür gibt es auch immer eine Wählerklientel, die immer klein ist, aber ja.
Naja, ich glaube ja, dass wir, wenn man sich die Wählerwanderung mal anguckt, also es ist ja halt wirklich zur AfD auch gegangen, weil eigentlich ja, also sagen wir mal so, die AfD ist ja mal angetreten als radikalere FDP. Und das, ja, ist ja so. Und in Österreich, die FPÖ war ja nach dem Krieg, also FPÖ und FDP lagen ja nach dem Krieg gar nicht so weit auseinander. Und mit der deutschen FDP hätte es ja in eine ähnliche Richtung gehen können. Das heißt, der ganze Liberalismus an sich und so, also darum, ich bin jetzt erstmal
Genau,
froh,
also
dass,
das ist
also.
wirklich vor allem den Leuten um Walter Scheel zu verdanken in den 60er Jahren, die sich durchgesetzt haben gegen den Mendeflügel oder man hat es auch Stahlhelmflügel genannt, so die ehemaligen NSDAPler, aus Nordrhein-Westfalen war das hauptsächlich dann so ein Klüngel und die wurden mehr oder weniger ausgebootet von den Jüngeren dann, von Scheel und auch Genscher. Und sonst wären die, ja, du hast recht, sonst hätten wir auch eine rechtspopulistische FDP jetzt heutzutage
Na, die
gehabt.
haben wir ja, die ist jetzt
Ja,
halt bloß AfD.
stimmt.
Ja. Und darum insofern, ja, gucken wir mal. Ich glaube, es ist so ein persönlicher Gnatz gegen Christian Lindner. Einfach nur so. Und damit kommen wir gleich zur nächsten Meldung. Und zwar sowohl Christian Lindner als auch, also Christian Lindner hat sofort gesagt, er legt, wenn die FDP nicht im Bundestag, er scheidet aus der Politik aus. Was ich schon mal krass finde. Ich weiß nicht, ob sonst Stefan Raab ausscheiden wird oder irgendwann wieder. Man weiß nicht. Er ist ja noch jung. Er ist ja jünger als ich. Also er ist so mit 46 oder 45 oder 46. Ist völlig okay. So kann er ja machen. Schauen wir mal.
Naja, das Ausscheiden aus der Politik ist ja nicht so wie Stefan Raab oder Thomas Gottschalk, wo man sagt, oh, das sind solche Promis, die können jederzeit wiederkommen, wenn ihnen langweilig ist. In der Politik gibt es ja genügend Leute, die diesen Platz einnehmen wollen. Das ist im Wahlkreis so. Also wenn man sagt, oh, ich trete nicht mehr an, aber ich komme vielleicht wieder, ja, das wird nicht gehen, weil man
Dann ist der
dann,
Platz besetzt.
der ist besetzt und der wird ja auch nicht wieder so freiwillig hergegeben. Und bei einem Parteivorsitz erst recht. Es wird ja keinen geben, der sagt, ach okay, ich werde jetzt hier bis Lindner wieder, bis er
Naja, komm.
sein Kind zu Ende erzogen hat, weil er ja Care-Arbeit leisten will, mache ich jetzt den Posten. So läuft es nicht, sondern dann ist man de facto raus. Es
Es
gibt ja in der
läuft schon so in
Bundespartei so
Russland.
gut wie nie ein Comeback. Und mir fällt jetzt nur das Müntefering-Comeback ein, 2008,
Naja,
was
und
ja auch.
Gysi mehr oder weniger, aber gut, der wurde ja dann auch kein
Ja,
Parteivorsitzender,
das
aber.
stimmt auch wieder. Aber der hat irgendwie auch einen Umweg über die Berliner Landespolitik gemacht, die passte ihm nicht. Das ist auch gelungen, tatsächlich. Dann gibt es gelegentlich Leute, die eine Abklingung im Europaparlament nehmen. Also Cem Özdemir zum Beispiel, war Bundestag, Europaparlament, Bundestag. Aber das. Die kämpfen sich dann wieder von sehr weit unten dann hoch und dann kann es klappen. Aber oben einsteigen wird nicht gehen. Bei Friedrich Merz hat es ja auch zweimal nicht geklappt,
Genau.
erst beim dritten Mal. Also das ist wirklich, das muss man dann auch noch mehr wollen als beim ersten Mal eigentlich.
So, das hat Robert Habeck heute gesagt, er möchte keine führende Rolle mehr spielen. Ich würde aber, denke ich, sein Bundestagsmandat behalten, nehme ich mal an. Olaf Scholz wird vermutlich auch sein Bundestagsmandat behalten. Er hat ja auch gesagt, er ist weg jetzt, aber das ist ja klar, Altkanzler. Also als Kanzler an sich, ich könnte jetzt nochmal, einfach um es zum dritten Mal zu sagen, ich hätte ihm zugetraut, ein Vizekanzler unter Friedrich Merz zu werden. Dazu wird es jetzt aber wohl nicht kommen. Okay. Und Robert Habeck, ja, er wird jetzt Hinterbänkler. Mal gucken. Bei den Grünen ist es ja, da gibt es ja öfter mal Leute, die wiederkommen. Es ist ja nicht nur Cem Özdemir. Es sind ja öfter mal Leute, die so nach hinten verpissen und dann mal wieder so ein bisschen vorne weiter mitspielen. So. Klar, der Roth war ja auch schon ein paar Mal weg, mal wieder da, so, mal gucken. Ja. Das wird man sehen. Nein, worum es mir jetzt tatsächlich geht, ist, gucken wir mal die SPD. Also Punkt 1. Ah nee, Quatsch, wir waren bei der FDP. Also Christian Lindner sagte, ich bin weg. Wolfgang Kubicki sagte das heute Morgen auch. Ich fahre auf dem Kabarett nach Hause. Bild-Zeitung meldet. Kubicki überlegt, für Parteivorsitz anzutreten.
Da würde ich, wenn ich Sarah Wagenknecht wäre, einfach dagegen klagen. Also das
Genau.
ist wirklich ein Wahnsinn. Dieser Typ, dieser 100-jährige Krabbelkreis will jetzt noch so eine hippe junge FDP führen. Das ist wirklich lächerlich. Ja, also gerade seinetwegen ihm und wegen Lindner ist die Partei ja so unbeliebt, weil die den Fokus nur auf die Wirtschaft gelegt haben. Die haben nicht auf die Jüngeren gehört oder auf den jüngst verstorbenen Gerhard Baum oder so. Das ist denen alles scheißegal. Die wollen da ihre Porsches fahren und mehr nicht. Der Typ ist raus.
So, naja, wer wird's werden, Marie-Agnes Strack-Zimmermann? Ich sag mal Jugend voran. So. Na, die ist, glaube ich, von den FDP-Politikern parteiübergreifend immer noch die beliebteste, aber das wird man sehen. Kommen wir zur SPD und zur besten Nachricht, die man überhaupt haben kann. Rolf Mützenich ist weg. Ja. Du musst doch ohne Hose schreiend durchs Zimmer gelaufen sein und gejubelt haben, oder?
Ja, einerseits ja, aber dann er ist ja nur deswegen weg, weil Lars Klingbeil den berühmten doppelten Steinmeier gemacht hat, sozusagen am Wahlabend und gesagt: Oh, unser Wahlergebnis ist so schlecht, da muss jetzt erstens ein Generationswechsel her. Bei ihm muss aber nicht gewechselt werden, sondern nur seine Kollegin, die ein bisschen älter ist, Saskia Esken, muss weg. Ich bleibe, ich bin ja Generation, die alles super gemacht hat. Also das ist schon ziemlich dreist, dass er jetzt Fraktionsvorsitzender wird, was er ja wird, weil er das bestimmt hat. Ja?
So wie Steinmeier 2009. Ja,
und das ist, der hat es halt auch noch nicht verstanden, dass er Teil dieser Maschinerie war. Und dann kam ja vor ein paar Wochen raus, er hat Scholz tatsächlich, und das ist auch nicht mehr abzustreiten, er hat Scholz bekniet, aufzuhören und Pistorius Platz zu machen. Und das hat nicht geklappt. Aber andererseits kann er das jetzt wieder für sich verwenden. Ja, ich habe es euch doch gesagt. Aber das ist im Grunde ein Taktiker, dessen Taktik eigentlich aufging. Und da muss man auch sagen, dann soll er sich auch nicht belohnen.
Ich finde es schon clever, weil es ist klar, Minister, also er hat gesagt, der Fraktionsvorsitz ist ja relativ undankbar. Also ist ja ein Zwischenschritt in der Karriere. Ist ein Zwischenschritt in der Karriere. Wenn du irgendwas werden willst, gerade in der SPD, ist Fraktionsvorsitzender nicht das Endziel. Aber er hat sich jetzt quasi.
Aber also natürlich, gerade Fraktionsvorsitzender, das ist immer der mächtigste Posten, erst recht, wenn es zwei gleichberechtigte Parteivorsitzende gibt, die es die letzten 5 Jahre gab. Der Fraktionsvorsitzende ist immer mächtiger. Oder du kennst ja noch Herbert Wehner, Helmut Schmidt, das waren alles Fraktionsvorsitzende. Gut, Schmidt ist dann noch weiter aufgestiegen, aber Hans-Jochen Vogel, die waren alle in der Fraktion. Die wollten dann auch gar nicht groß in die Regierung wechseln. Und
Vogel schon, war mein Kanzlerkandidat.
Ja, aber eben nicht in den Minister, auf Ministerebene in die Regierung wechseln. Und das war eigentlich durchgehend so, dass ich glaube, der einzige wirklich mächtige SPD der letzten Jahre, der nicht Fraktionschef war halt Gabriel, der dann aber ja auch irgendwie gescheitert ist. Also der hat gemerkt, ich komme hier nicht weiter und der war ja auch nie Kanzlerkandidat. Also es ist, ich glaube, der Klingbeil sieht das für sich als besser an, als wenn man sich in der GroKo jetzt am Kabinettstisch die ganze Zeit mit den Leuten rumstreiten muss.
Genau, das meine ich. Er hat gesagt, okay, der Minister hier macht das unter euch aus. Wie gesagt, Politik Zukunft können wir ja auch gleich, wie gesagt, reden wir gleich noch drüber. Der hat einfach gesagt, ich mache jetzt hier den Fraktionsvorsitz. So, jetzt ist die Frage, wer wird Fraktionsvorsitzender bei der Union? Weil Merz wird ja nun definitiv, also egal was passiert, Friedrich Merz wird auf jeden Fall Bundeskanzler.
Genau, also da, es gibt sicherlich verschiedene Überlegungen, da wäre ich jetzt nicht so kompetent drin, aber sein vertrautester Typ ist ja Thorsten Frey, der parlamentarische Geschäftsführer. Und am wahrscheinlichsten ist, glaube ich, dass der dann Kanzleramtsminister wird. Also, dass er quasi weiterhin der Vertraute bleibt.
Oder wie Heiko meinte, halt sein Furzweckschnüffler Carsten Linnemann. Ob der eher ein Minister, also Generalsekretär wird der ja nicht bleiben.
Nee, der wird, also bei der CDU ist sozusagen Generalsekretär ist immer quasi automatisch Minister in der nächsten Regierung. Das war immer, das war Hermann Gröhe, das war Pofalla, der tolle Pofalla. Nee, tatsächlich. Ja, Kauder war dann später Fraktionschef. Das war
Moment. Naja. Du musst halt bei einer Wahl Generalsekretär sein. Bei Mario Chaya zum Beispiel hat es ja nicht geschafft.
Hat es nicht geklappt. Oder Ziemiak oder wer. Also dann wäre Linnemann irgendwie vielleicht Wirtschaftsminister, je nachdem, ob man den Posten dann kriegt als Union. Aber
okay.
In der Fraktion, wie gesagt, der Bundestagspräsident ist auch noch was, mit dem man jemanden entschädigen kann, der sonst leer ausgehen würde. Also da gibt es jetzt doch einiges zum Verteilen. Was es auch noch gibt, ist der Wehrbeauftragte. Das ist auch wieder eine Sache, der sind 5 Jahre Amtszeit und das ist jetzt eigentlich im Mai die Amtszeit zu Ende, sodass man eigentlich zu Beginn einer...
Das ist ja auch nichts für Prominente, also das will ja keiner.
Nee, das nicht, aber das ist immerhin, wenn einer weg muss, das wird dann, bisher war das ja immer sehr fest in den Händen der SPD meistens, aber es ist immer gut, wenn man so einen Posten nochmal zu verteilen hat, wenn es sonst nichts anderes gibt. EU-Kommission zum Beispiel ist jetzt gerade nicht zu verteilen oder so, das ist immer schön, wenn in so einem Koalitionsvertrag solche Sachen auch noch geregelt werden.
Wann ist die nächste Bundespräsidentenwahl?
In 2 Jahren, ja.
Ah, okay, da können wir ja nochmal in Ruhe, weil das ist ja auch vakant. Könnte ja theoretisch wieder jemand von der SPD werden. Warum? Okay, die einzig realistische Koalitionsoption ist ja, und jetzt von einer großen Koalition zu reden, macht ja auch keiner mehr. Mhm. Also es reden alle nur von Schwarz-Rot. Es redet keiner mehr von großer Koalition. Weil es stimmt faktisch, es ist die stärkste Partei aus dem anderen Lager. Also ist es eigentlich eine große Koalition, aber es redet keiner mehr davon. Weil die SPD ja bloß noch drittstärkste Kraft im Deutschen Bundestag ist. Mhm. Das ist übrigens das schlechteste Wahlergebnis, was die Sozialdemokraten jemals erreicht haben. Das schlechteste auf Bundesebene. Aber auch darüber redet im Prinzip keiner. Das wird
naja, andererseits, also 1887 waren sie schon mal schlechter, aber...
Auf Bundesebene,
ja,
habe
genau.
ich gesagt.
Aber 1887, das sozusagen, 1890 war schon besser als heute, aber 1887 das Schlechteste oder das sozusagen drunter. Aber tollerweise gab es die damals sogar auch gar nicht. Die waren ja verboten. Also die SPD ist besser, wenn sie verboten ist. Als wenn
1890 waren die gerade verboten.
Ja.
Und haben trotzdem ein besseres Wahlergebnis gehabt als jetzt.
Ja, das Verbot wurde ja in dem Jahr aufgehoben.
Du, danke, ich spiele übermorgen mein Soloprogramm. Da habe ich schon mal einen guten Einstieg gekriegt. Danke.
Ja, der Reiz des Verbotenen, also das ist
genau.
Ja immer klar.
So, also jetzt mal ernsthaft. Jetzt wirklich ernsthaft, wir machen ja hier viel Flachs und auch manchmal einen Peniswitz, aber jetzt mal ernsthaft, es ist die einzig realistische Koalitionsoption, ist Schwarz-Rot, oder? Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ob das gut ist.
Naja, die haben ja zusammen 45% der Stimmen, also das ist wirklich, aber ein paar Sitze mehr als die Mehrheit, ja, so ist es halt.
Also lass mal ganz kurz rechnen, die sonstigen liegen auch so bei 4,5%, dann ist die FDP 4,3%, da sind wir bei 9%, sagen wir mal ganz grob, plus nochmal die 5%, das heißt 14% des wählenden Volkes sind in diesem Bundestag nicht repräsentiert.
Das ist, glaube ich, weiß gar nicht, ob das Rekord ist, weil 2013 war das ja auch schon mal ähnlich. Aber
da waren es mindestens 10, da hatten die sonst ja nochmal, glaube ich, plus 2%.
Ja.
Also waren wir da nur bei 12% oder 13%.
Okay.
Also so viele wie in diesem Bundestag, also so wenig Repräsentation wie in diesem Bundestag hat überhaupt noch nicht stattgefunden.
Was auch umgekehrt umso schade ist, weil genau die Wahlbeteiligung ja so hoch ist wie auch seit
Das ist auch neu. Was? Komparativ von schade. Ich glaube, den gibt es nicht, aber gut.
Ja, also jedenfalls seit 1987 war ja die Wahlbeteiligung auch zum letzten Mal höher. Also das ist wirklich auch bemerkenswert. Es gehen so viele hin wie nie und es werden so wenig berücksichtigt wie nie. Und auch ein weiterer Rekord, auch da muss man den IQ der Bürger loben, die wenigsten ungültigen Stimmen, nur 0,6%. Das gab's
wie viel hattest
auch.
Du? Wie viel hattest du?
Wir hatten tatsächlich 0% ungültig. Was wir aber hatten war, also beim Briefwahl gibt es ja noch die Möglichkeit, dass der Brief nicht ordnungsgemäß ist, zum Beispiel indem der Wahlbrief, also der Wahlschein fehlt oder vielleicht sogar der Wahlschein drin ist, aber der Umschlag mit der Stimme fehlt. Das ist auch passiert. Dann gilt die Stimme aber nicht als ungültig, sondern sie gilt als nicht abgegeben. Also das wird anders vermerkt und das sozusagen die Zahl der Ungültigen war bei uns tatsächlich 0. Bei der Erststimme hatten wir irgendwie eine ungültige, aber bei der Zweitstimme 0.
Na, wir hatten 4 Wahlzettel. Also einer war, da war der Das muss ein Scherzkeks gewesen sein, da waren alle Erststimmen angekreuzt.
Ja.
Und als Zweitstimme die Partei.
Ja.
Also vermutlich war es ein Gag.
Ja, und ein sehr guter. Wir haben ja vor 2 Wochen schon darüber geredet, wie toll es ist, wenn man die Satirepartei wählt und wenn man dann noch sagt, ich bin jetzt besonders witzig, ich bin der witzigste Mensch der Welt und es hat ja vor mir noch keiner auf die Idee, ist ja auch keiner auf die Idee
dann
gekommen.
Dann hatten wir einen tatsächlich nur, der einmal komplett durchgestrichen war, so einen nur. Ja. Mhm. Wie gesagt, die Wahlbeteiligung war wirklich hoch. Und dann hatten wir noch einen Wahlzettel, der muss gut zugehört haben, aber es nicht richtig verstanden haben. Er hat einfach 2 Erststimmen angekreuzt. Also er hat 2 Stimmen gemacht, aber bei 2 Erststimmen. Ja. Was wir oft hatten, gerade übrigens bei BSW-Wählern, dass die Erststimme nicht abgegeben wurde. Die sind ja dann trotzdem gültig. Also die Erststimme gilt dann als nicht abgegeben.
Weil in dem Wahlkreis kein Kandidat war oder was?
Genau, ja. Genau. Wir hatten keinen Direktkandidaten fürs BSW. Zwei haben sozusagen den, der da am nächsten stand, gewählt. Das war irgendein Einzelbewerber.
Oder du meinst einer, rein geografisch, also rein auf dem Wahlzettel.
Nein,
am nächsten.
Auf dem Wahlzettel daneben, also links daneben, kurz darunter. Nächste Zeile darunter.
Ja, so. Ja, so macht man's.
Genau. Aber da, also beim BSW war das dann halt sozusagen wirklich so, dass da ganz viele die Erststimme nicht angekreuzt haben, sondern nur die Zweitstimme. Also Erststimme hatten wir, weiß ich nicht, also die gilt ja dann auch als nicht abgegeben, ist ja nicht ungültig, ist einfach nicht abgegeben. Das musst du ja
so. Doch, doch, also die, also beziehungsweise sie wird in der Statistik anders vermerkt, aber in der Endstatistik wird sie dann als ungültig gezählt. Aber
gut, das
es
kann
ist,
sein, keine Ahnung.
Es ist ja so, wenn man jetzt die Wahlstatistik sich anguckt, dann ist ja die Zahl der Erststimmen und der Zweitstimmen der abgegebenen ganz genau gleich, weil es natürlich immer nur ein Zettel ist, derselbe Zettel natürlich. Und der muss ja gleich sein bei anderen. Zum Beispiel bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl werden zwei getrennte Zettel für Erst- und Zweitstimme abgegeben, sodass die Zahl unterschiedlich sein kann. Aber deswegen, also ein leerer Zettel oder eine leere Seite eines Zettels ist ungültig, ja.
Genau. Musste aber auch anders vermerkt werden. Es gab ungültige Stimmen und es gab leere.
Aber ist ja nur fürs Auszählen. Im Wahlamt wird es dann ja darauf gerechnet, wo es hingehört, ja. So, aber so. Das nur zu den Spitzfindigkeiten. Es ist wirklich, also kleiner Tipp, es ist wirklich sehr interessant, Wahlhelfer zu sein. Macht das mal.
Total geil. Also ich würde es auch jederzeit wieder machen.
Ja.
Und wir waren gestern auch die Ersten. Wir waren die Ersten in der gesamten Egener Mulde, wo es insgesamt, glaube ich, 10 Wahllokale oder 12 Wahllokale gibt. Ich weiß es nicht. Wir waren die Ersten. Und darum hat auch unsere Wahlvorsteherin heißt es, glaube ich, hat gesagt, das Team gibt es hier bei der nächsten Wahl wieder. Wir haben Landtagswahl nächstes Jahr und Bürgermeisterwahl in Egeln.
Ja,
wahrscheinlich
und
werden sie es zusammenpacken.
Das ist auch ein lobender Fakt, den man hervorheben kann. Das Ergebnis, also die Bundeswahlleiterin hat kurz nach 13:30 den letzten Wahlkreis reinbekommen, nämlich Mannheim. Also das sind die Bummelletzten, wie Angela Merkel gesagt hätte. Und kurz darauf dann, also die machen es immer so, es wird dann ein sogenanntes Zwischenergebnis veröffentlicht und dann ein paar Minuten später oder eine halbe Stunde später, dann das sogenannte vorläufige amtliche Endergebnis. Das Zwischenergebnis, da werden noch keine Sitze veröffentlicht, sondern nur die Stimmenzahlen und dann wird eben nochmal intern per Computer schnell gerechnet, kann das sein, stimmt das? Und dann im Lauf der Nacht kam ja raus, wer da gewählt ist, weil das hängt ja dann auch immer davon ab, wer hat die Direktmandate, wem muss man die Direktmandate wieder wegnehmen und so weiter, können wir gleich nochmal drüber sprechen. Und aber sozusagen, es wurde, wenn man sich die vergangenen Jahre anschaut, also beim letzten Mal 2021 stand das Ergebnis erst um 4.30 Uhr fest, wegen Berlin, ja, und nur 2005 war man vor 1 Uhr und sozusagen, es ist das zweitschnellste Ergebnis der letzten Jahrzehnte und da kann man eigentlich auch, also insofern hat es gut geklappt, muss man sagen.
Man darf aber bitte nicht vergessen, dass so ganz oft, bei Bundestagswahlen ist es eigentlich relativ selten, dass noch irgendeine andere Wahl dabei ist. Ich hatte ja bei der letzten Wahl, meine erste,
ehrlich gesagt, ist es sogar sehr, sehr häufig. Also es ist eigentlich nur bei Vorgezogenen unüblich, aber
genau, also wir hatten auf jeden Fall
waren eigentlich alle
Wahl.
Bundestagswahlen der letzten Jahrzehnte immer mit einer Wahl. Es muss natürlich nicht bei dir zu Hause in deinem Bundesland sein, aber beim letzten Mal war es Berlin, Mecklenburg-Vorpommern. 2017 gab es tatsächlich keine gleichzeitige Wahl, aber 2013 war es, was war es da?
Ist ja jetzt auch egal. Was ich damit sagen wollte, bei der letzten Wahl, die ich hatte, hatte ich halt Europawahl, Verbandsgemeinde, Kreistag und Gemeinde. Also ich hatte vier Wahlzeiten, wir saßen auch bis um 2 beim letzten Mal.
Ja, also 4 ist schon arg und diese Chaoswahl in Berlin hatte ja 5 Wahlzettel, weil es eben, wie gesagt, diese 2 verschiedenen Stimmen gab für Erst- und Zweitstimme auf Landesebene und ich glaube 5 gab es sonst noch nie und das ist ja auch zu Recht schief gegangen. Also das
reden wir kurz über die Größe des Bundestages, weil es ja dieser, weil du mal von Erst- und Zweitstimme redest, stimmt ja nicht mehr. Es heißt jetzt Wahlkreisstimme und Parteienstimme, weil Erst- und Zweitstimme ja was anderes ist. Der Bundestag besteht aus 630 mitgliedernden Personen. Ne?
Ja.
So. Gendert man Mitglieder? Ich überlege gerade.
Nö.
Das gendert man nicht, ne?
Nein.
Mitglieder, Mitgliederinnen gibt es nicht, ne? Nein, Mitglieder.
Gibt's nicht. Ja, aber das ist, oder es wird in manchen Wogenkreisen wahrscheinlich so genannt, aber das ist natürlich spricht nicht für die Sprachkenntnis dieser Leute. Aber es, also
wahrscheinlich geht es einfach um das Wort Glied an sich, was ja schon eine Androhung ist.
Ja, oder es geht einfach darum, innen hinten dran zu hängen, aber es gibt natürlich eine Menge, also die Person, ja, ist ja weiblich, aber der Mensch ist männlich, ja, dann ist der Mensch natürlich schlechter als die Person. Also, egal jetzt.
Egal, so. Also, 36. Das heißt, es haben tatsächlich einige vorrangig CDU, CSU, SPD und AfD, die den Wahlkreis gewonnen haben, also die die Wahlkreisstimme hätten kriegen müssen, sind nicht im Bundestag. Hast du genauere Zahlen?
Ich habe genaue Zahlen. Übrigens, wir hatten ja gesagt, die meisten Wahlkreise hat natürlich die Union gewonnen. Insgesamt die CDU 143 und die CSU 47. Das sind insgesamt 190. Dann die AfD mit 46 und die SPD mit 45. Also die liegt gar nicht so, die hat fast so viel wie die AfD. Die Grünen 12 und die Linkspartei 6. Also
Sechs.
genau, 6. 4 in Berlin,
Ach,
eine in
vier in Berlin.
Erfurt und eine in Leipzig. Ja.
Okay, also Sören Pellmann und Bodo Ramelow wusste ich ja.
Ja.
Ach, vier in Berlin, wer denn? Also in welchen Bezirken?
Also Treptow-Köpenick, das ist ja der von Gysi,
Gysi?
dann
Ist klar.
Friedrichshain-Kreuzberg. Was noch? Jetzt muss ich selber mal gucken.
Ist jetzt nicht so wichtig. Also ich
Ist
dachte, du
jetzt nicht
hättest
so
es da.
wichtig.
Genau. Also vier, sechs, also die Aktion Silberlocke war zumindest zu 66% erfolgreich.
So, genau. Ah ja, hier steht es noch. Lichtenberg, das ist die Vorsitzende Ines Schwertner.
Okay.
Und Neukölln, da weiß ich jetzt gerade nicht, wer da. Also Neukölln ist auch tatsächlich vorher grün gewesen und jetzt nicht mehr.
Okay.
Naja, so. Und was aber interessant ist, wie du jetzt sagst, also diese Wahlkreise werden ja nicht alle zum Zuge kommen. 23 Wahlkreise wurden nicht ausgeteilt an die jeweiligen Wahlkreissieger. Am meisten natürlich für die CDU, 15 Stück. Für die
Irgendein
AfD.
prominentes Opfer?
Nee,
Gut.
nur so, also Leute, die man jetzt nicht aus der ersten Reihe kennt.
Gut, egal. Weiter.
Bei der AfD sind es vier, also in jedem ostdeutschen Flächenland außer Thüringen jeweils eins. Dann die CSU drei, also da sind aber auch keine weiteren Promis, also es irgendwie die Namen sagen mir jetzt nichts. Und bei der SPD einer, also in Bremen gibt es eine Abgeordnete weniger also die haben eben dort zwei Direktmandate und ihnen steht nur ein Sitz zu. Was aber jetzt dazu führt, dass tatsächlich die SPD mehr Wahlkreise, also von 45 wird eine abgezogen und von 46 bei der AfD werden vier abgezogen. Das heißt, die SPD hat jetzt mehr Wahlkreise übrig als die AfD. Das ist
Ja,
auch
aber das heißt ja
bemerkenswert.
vermutlich trotzdem, dass zum Beispiel, also ich glaube nicht, dass irgendein Wahlkreis Verlierer, also von Sachsen-Anhalt zum Beispiel, wenn du sagst, einer, ich weiß gar nicht wer, der wird ja vermutlich trotzdem im Bundestag sitzen, weil der über Liste reingekommen ist.
Nee, das ist ein Denkfehler, das geht nicht. Denn
Ach.
sonst wäre es ja kein Überhangmandat, also beziehungsweise sonst wäre es ja kein, dem Landesverband stehen ja weniger Sitze zu, als Wahlkreise
Ah.
gewonnen wurden, also muss ja was abgezogen werden. Die einzige Möglichkeit ist dann als Nachrücker später in den Bundestag
Ja, gut,
einzurücken.
okay, wenn er auf der Liste steht.
Wenn er auf der Liste steht, manche stehen nicht auf der Liste, sind nicht abgesichert, die sind dann komplett raus, weil da wird nichts mehr, das wird nicht gegeneinander aufgerechnet, die Landesliste und sozusagen der viertschlechteste, was weiß ich, Wahlkreissieg.
Der ist auf jeden Fall raus,
Der ist
raus
auf jeden
ist
Fall für
raus.
alle Zeiten raus, ja. Und
Okay, super.
klar, es wird immer, es gibt ja so pro Wahlperiode so ein paar Dutzend Nachrücker im Lauf von 4 Jahren und da kann man dann schon wieder einrücken, aber erstmal sind die weg. Und das Interessante ist tatsächlich, was auch prognostiziert wurde, wo, in welchen Wahlkreis oder in welcher Art von Wahlkreisen gibt es diese Unterhänge, wenn man sie so nennen könnte, da wo es besonders umkämpft ist, nämlich da, wo
Logischerweise,
der
wo die
jeweilige
Stimmen.
Wahlkreissieger mit ganz wenig nur
Genau.
gewinnt, so was weiß ich, 30 oder teilweise unter 30%. Und wo ist das? Meistens in den Großstädten oder dann
Richtig.
Landeshauptstädten. Also es
Genau.
ist so, dass jetzt diese 23 Mandate, die wegfallen, in 10 Bundesländern sind und davon in 8 Ländern in der jeweils größten Stadt.
Genau.
Also, nee, außer Halle, ich habe jetzt Halle mitgezählt. Halle ist kleiner als Magdeburg. Aber
Laut
sozusagen, das
letztem.
Hallenser AfD-Mandat kommt nicht zum Zuge.
Okay, gut.
Und ansonsten, ja, die Also das heißt, wenn man so will, sind die Großstädte und Metropolen sogar ein bisschen unterrepräsentiert jetzt in diesem ganzen Bundestag.
Naja, nicht ganz, weil ich, zum Beispiel Martin Gröber auf jeden Fall, was der SPD-Direktkandidat war, ist über Liste drin. Tino Sorge, was der CDU-Direktkandidat
war. Sebastian, darf ich dir mal ganz kurz was verraten? Die Paula hat mit mir gewettet, dass in der heutigen Sonderfolge zur Bundestagswahl von deiner Seite der Name Martin Gröber fällt.
Warum auch nicht? Er hat sich selbst als Schwergewicht für ArbeitnehmerInnen bezeichnet auf dem Wahlplakat.
Ja, das ist Landesliste Platz 1, das wird ja schon gereicht haben.
Genau, weil Tino Sorge halt das Gleiche. Darum,
es gibt aber, wenn man jetzt sagt, also wenn man jetzt schaut, es war ja die Angst, dass es dann Wahlkreise geben würde, die gar nicht vertreten sind im Bundestag, also weder mit der Erststimme noch mit Leuten, die halt dort kandidiert haben und auf Landeslisten abgesichert sind. Es gibt tatsächlich 4 Wahlkreise, aus denen niemand jetzt kommt, zumindest solange da kein Nachrücker ist oder so. Also das heißt in Darmstadt und 3 in Baden-Württemberg, also Stuttgart, Lörrach und Tübingen. Verwaist.
Klingt ja jetzt auch nicht so wichtig.
Nee, es ist tatsächlich, aber es könnte mehr sein. Also es ist ja, die Statistik will es, dass dann immer irgendwie, dass aus jedem Wahlkreis ja im Durchschnitt 2 sind. Es gibt allerdings auch eine Reihe von Wahlkreisen, wo 4 Leute, also quasi aus 4 der 5 Fraktionen Abgeordnete vertreten sind. Es gibt aber keinen mit 5.
Okay, gut.
Das nur so. Und der knappste Wahlkreissieg ist anscheinend in Stuttgart. Da liegt die grüne Kandidatin, die Nachfolgerin von Özdemir in Özdemirs ehemaligen Wahlkreis, Simone Fischer, liegt 16 Stimmen vorne. Also das ist schon...
Da gibt es vielleicht nochmal eine Nachzählung.
Vielleicht kann Sarah Wagenknecht da auch mal klagen.
Wo ist die eigentlich angetreten?
Wie weißt gesagt, Nachzählung gibt es ja nicht als solche, sondern es gibt nur eine Nachrechnung, also das wird du weißt ja als Wahlhelfer, man protokolliert das, man heftet da alles ab, man packt die Stimmen in Umschläge, die werden dann irgendwie aufbewahrt, also sortiert, und wenn irgendwas unplausibel ist am Ergebnis, zum Beispiel, weil eine Partei verglichen mit einer anderen, also vielleicht manchmal landet ja ein Zehnerstapel woanders, also wenn es unplausibel ist, oder zum Beispiel, oder wenn die Zahl hinten nicht aufgeht, also wenn man, das ist zwar sehr unredlich, wenn man als Wahlhelfergruppe dann rausgeht und sagt, bei uns ist jetzt fehlt jetzt eine Stimme und wir sind aber zu faul, die selber zu suchen, dann muss das Wahlamt die suchen und dann wird natürlich nochmal, wird so lange gezählt, bis der Fehler da ist, gefunden ist, und nur die Sachen werden dann in der Excel-Tabelle angepasst und verändert, sodass es sich wirklich im Rahmen hält, was da hin und her geht, und es ist, ich glaube, dass ein Wahlkreis quasi den Besitzer gewechselt hat vom vorläufigen zum amtlichen Endergebnis, ist, glaube ich, noch nie vorgekommen.
Glaube ich auch nicht. Gut, dann lass uns vielleicht, hast du noch irgendwas, was dir noch in der Wahl so als besonders lustig oder erwähnenswert aufgefallen
Erwähnenswert, ist? Erwähnenswert, ja. Also es gibt 230 neue Abgeordnete. Das ist ungefähr ein gutes Drittel. Das ist aber normal, also nicht mehr oder weniger als sonst. Der Frauenanteil ist bei 32,5%.
War auch
leicht,
schon mal höher?
Leicht unter dem letzten, aber nicht wesentlich, nicht viel, aber trotzdem natürlich. Und es ist tatsächlich, ich habe neulich gesprochen davon, dass es eine Person, die als divers im Personalausweis steht, in den Bundestag schaffen könnte. Also Rheinland-Pfalz, Platz 3 der Landesliste der Linkspartei. Jetzt ist es so, in Rheinland-Pfalz war der Spitzenkandidat Gerhard Trabert von der Linkspartei. Und also das war der ehemalige Bundespräsidentenkandidat, auch so ein Arzt. Und der zwar parteilos ist, aber da irgendwie diese Landesliste anführt. Und das ist tragisch, weil der hat einen Schlaganfall gehabt und ist seit Monaten, also der ist quasi... außer Gefecht, der hat auch im Wahlkampf dann keine Rolle mehr gespielt, und man weiß nicht genau, wie es dem geht, aber es ist natürlich extrem unwahrscheinlich, dass der sein Mandat annimmt. Und das heißt, der erste Platz wird weg und die haben 2 Sitze, sodass jetzt die dritte Person tatsächlich also dann möglicherweise aufrücken. Das wäre, ist allerdings irgendwie so eine junge Frau, die nennt sich Lynn Lindner, also Lynn geschrieben L-I-N. Von was? Von links natürlich. Das ist ja sehr, sehr lustig und so. Das ist so eine Frau mit blauen Haaren, die aber tatsächlich sich als divers identifiziert.
Also keine Frau. Nein, also
ja,
aber, jetzt.
Ja, optisch sieht sie halt aus wie so eine, wie Rezo mit Blau, in weiblich. So.
Ah, okay.
Naja, jedenfalls, also das könnte eben auch eine Neuerung sein. Dann die Frage, wer ist ältester? Alexander Gauland, ältester Abgeordneter, zweitältester Abgeordneter aller Zeiten nach Konrad Adenauer. Also der ist ja jetzt, glaube ich, 84.
Aber Alterspräsident ist tatsächlich...
Alterspräsident ist Gysi.
Und das wird, glaube ich, die erste Rede, die ich mir mal angucken werde. Herr Gysi selber schon im Vorfeld gesagt hat, also war ja klar, dass er es höchstwahrscheinlich wird, wenn die Linkspartei reinkommt. Und Gysi hat gesagt, das ist das erste Mal in seinem Leben, dass er eine Bundestagsrede ohne Zeitbegrenzung halten darf. Und das wird er ausnutzen.
Ja. Ja, also, und es gibt dann noch den Jüngsten, das ist auch einer von der Linkspartei, Luke Hoss aus Bayern, und der ist 2001 geboren, also
Luke
quasi.
Hoss. Der klingt, als wenn er in Magdeburg auf der Jugendfeier auf meiner Liste stehen könnte. Luke Hoss aus Bayern.
Stimmt, aus der Jugendfeier, da hat man auch immer diese Namen.
Ja, genau. Oh, egal. So, pass auf, dann lass uns jetzt ganz kurz...
Auch interessant, noch, kleine, ja, noch zusätzlich, also jetzt wird natürlich im Plenum, im Plenarsaal rumgebastelt, rumgebohrt und so, und es gibt ja vorne in der ersten Reihe immer 14 Sitze, die ja auch gemäß dem Saint-Languier-Schepers-Verfahren verteilt werden, und das ist, die Union wird 5 davon haben, die hatten ja bisher nur 4 und die AfD und SPD haben dann jeweils 3, die Grünen 2 und die Linkspartei wieder 1. Der wurde ihnen ja dann nach der Fraktionsteilung abgeschraubt. Die mussten mehrere Reihen nach hinten rutschen, aber jetzt sitzen sie wieder mit einem Sitz vorne. So, das jetzt tatsächlich, ich glaube, mehr habe ich jetzt tatsächlich nicht.
Okay, dann lass uns noch einen ganz kleinen Ausblick machen, dann werden wir Donnerstag wahrscheinlich schon ein bisschen genauer drüber reden können, aber mich würde das jetzt mal interessieren, also wir gehen jetzt beide einfach mal davon aus, also vom Logischen, es wird zu Schwarz-Rot kommen. Die CDU wird definitiv den Bundeskanzler stellen. Dann ist die Frage, wer wird Vizekanzler? Was denkst du? Also Klingbeil wird es ja offensichtlich nicht.
Wird es nicht. Also du hast zweimal die Unwahrheit gesagt, genau, in den letzten 2 Folgen.
Ja.
Ich weiß nicht, also man ist natürlich die Frage der Parteivorsitz, ob man die Esken noch rausmobben kann und jemand anders bringen kann. Starke Leute in der SPD sind natürlich Pistorius nach wie vor.
Ich glaube auch tatsächlich, dass die Stunde jetzt für Pistorius geschlagen hat.
Und weil vielleicht bleibt er sogar Verteidigungsminister, weil er sehr beliebt ist und weil er auch bei der Truppe, was ja nicht unwichtig ist, dass die Soldaten den auch selber als, es ist ja anders als in anderen Ressorts, wo eigentlich egal sein kann, wie man im eigenen Haus dasteht. Und wen es dann noch gibt, aber ich weiß nicht, ob Anke Rehlinger aus dem Saarland weggehen würde, die ist sicherlich auch sehr stark. Und Alexander Schweizer aus Rheinland-Pfalz spielt sich ja auch stark nach vorne. Aber das sind Leute, denen ich nicht raten würde, ihre Bundesländer aufzugeben.
Ja, vor allem auch, wie gesagt, es geht ja um den Vizekanzler. Also ich glaube schon, dass Boris Pistorius der Vizekanzler wird. Ich glaube nicht, dass sie ja krampfhaft jetzt irgendeine Frau noch irgendwie ausgraben wollen. Gut, Christine Lambrecht hat Zeit, aber ich glaube nicht.
Ja, genau. Christine Lambrecht wird jetzt wieder im Regierungsviertel, 2-3 Monate im Regierungsviertel rumspuken und sagen, hallo.
Ich hätte Zeit. So. Und die Frage ist ja dann, ob er Außenminister wird oder, also Vizekanzler, Verteidigungsminister, weiß ich nicht.
Ach, der Vizekanzlerposten, der war ja jahrzehntelang quasi automatisch mit dem Außenminister verknüpft. Das fing ja an unter, eigentlich mit Brandt, 1966 in der Großen Koalition unter Kiesinger war er Außenminister und Vizekanzler und dann unter ihm die Liberalen, also Scheel, Genscher. Genscher blieb dann Vizekanzler unter Kohl. Dann gab es ein kleines Intermezzo, dass Möllemann als Wirtschaftsminister Vizekanzler war. Und dann musste gehen. Dann war Kinkel wieder Außenminister, dann Fischer. Und dann erst unter Merkel hörte diese Tradition auf mit den Außenministern. Dann war es nämlich der Arbeitsminister Wünte-Fehring und dann wieder der Außenminister Steinmeier. Dann unter Merkel erst Außenminister Westerwelle, dann der Wirtschaftsminister Rösler. Dann unter Merkel 3 war es Wirtschaftsminister Gabriel, Und unter Merkel 4 war es Finanzminister Scholz. Und
genau.
Also so, dass das Ressort im Grunde scheißegal ist. Im ersten Kabinett aber, Adenauer ja. war es sogar der Franz Blücher von der FDP, der war Minister für den Marshallplan, was heute sozusagen, also sozusagen, wenn man dieses Ministerium verfolgt, das ist heute das Entwicklungshilfeministerium.
Okay. Gut, aber wir können wir Donnerstag nochmal reden, aber ich gehe davon aus, Pistorius Vizekanzler werden wird und vermutlich auch der Kanzlerkandidat in 4 Jahren, aber so weit sind wir ja noch nicht. Weil jetzt AfD schon rummurbte, auch Beatrix von Storch, wenn die was sagt, will man sich ja sofort übergeben oder sich ein Bier aufmachen, meinte, dass diese Regierung die Legislatur nicht durchhalten wird, das persönlich glaube ich nicht, wenn es zu Schwarz-Rot kommt. Wie lange werden sie brauchen?
Naja, das ist natürlich auch wieder die Frage, der Knackpunkt ist ja, wo kriegt man das Geld her? So, und da ist ja inoffiziell schon mehr oder weniger ausgemacht, dass man sagt, ja, die Schuldenbremse, die bleibt zwar, aber wir setzen sie mindestens aus oder wir versuchen vielleicht sogar sie zu reformieren. Das hat ja Merz zumindest für die Bundesländer schon angedeutet, weil das Problem der Schuldenbremse bei den Bundesländern ist, die ist ja gleich null, die Schuldenbremse. Im Bund ist sie 0,35, was auch zu niedrig ist, sagen alle Volkswirtschaftler, und im Bund, in den Ländern null. Das war eine ganz absurde Herkunft dieser Regelung 2009 und in den folgenden Jahren, aber das ist nun mal so. Beim Aussetzen braucht man natürlich die normale Mehrheit für halt den Etat. Das geht natürlich, und beim Reformieren braucht man die Zweidrittelmehrheit, und das ist natürlich jetzt die Sache, dass die AfD mit der Linkspartei zusammen 35% der Sitze haben, also mehr als ein Drittel. Jetzt könnte man natürlich versuchen, mit der Linksfraktion zu verhandeln, weil die Schuldenbremse zu reformieren ist ja besser als, also aus Sicht der Linkspartei, die wollen die abschaffen, aber dann ist Reformieren ja nur besser als gar nichts. Jetzt ist natürlich, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen, dass Friedrich Merz, weil es diesen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linksfraktion, die Linkspartei gibt, dass er mit Heidi Reichenegg quasi am Tisch zusammensitzt und über die Schuldenbremse.
Das weiß ich nicht, weil wir reden ja jetzt über eine, sagen wir mal, etwas vernünftigere Linkspartei als noch in der letzten Legislaturperiode.
Ja, aber die CDU ist ja in der Hinsicht nicht vernünftig. Die haben ja diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Das ist ja das Absurde, weshalb diese ostdeutschen Landtagswahlen so kompliziert waren letztes Jahr. Weil die Unvereinbarkeit gilt mit der Linkspartei, aber die gilt nicht mit dem BSW. Weil es das 2018 zum Zeitpunkt dieses Beschlusses noch nicht gab. Naja, also das wird vom Thema her, glaube ich, relativ spannend oder eher langweilig werden, weil es lange nichts Neues gibt. Aber ich denke auch, dass die Regierung sich vielleicht zusammenreißt. Und
Merz sagte bis Ostern, was ich für, wenn es jetzt keine großen Sachen gibt. Ich glaube, die SPD wird mit Mindestlohn irgendwie versuchen, sich da, was ich persönlich, weil das eigentlich in der Politik nichts zu suchen hat, sondern dafür gibt es ja eigentlich die Mindestlohnkommission, da werden sie sich irgendwie versuchen durchzusetzen. Aber ich könnte mir vorstellen, das Problem ist, sie haben beide gegenseitig kein Druckpotenzial. Es gibt nur diese Möglichkeit.
Ja, und das ist vielleicht dann auch, also da man spart sich jetzt ja wirklich, man muss ja mit den Grünen zum Beispiel nicht sondieren, weil es mit denen die Mehrheit nicht geben kann. Insofern kann man jetzt diesen Schritt der Sondierung, den es ja die letzten Jahrzehnte immer gab, überspringen und direkt, was weiß ich, Montag nächster Woche, direkt mit den Koalitionsverhandlungen anfangen. Wie du sagst, man muss es machen, und dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sogar schon Ende März oder Anfang April, also Ostern ist ja dieses Jahr sehr spät.
Und das ist ja das, was wir uns alle wünschen.
Ja,
wäre gut. Ende März. Wegen März, Ende März. Ach komm, egal.
Nun ja, also wir können ja mal tippen, wer näher dran liegt am Kanzlerwahldatum. Ich sage...
Na, wann ist die konstituierende Sitzung? Wann wäre die spätestens?
Das ist noch nicht ganz ausgemacht, aber es ist höchstwahrscheinlich also 30 Tage nach der Wahl, am 25. März. Weil das ein Dienstag ist, das ist praktisch...
Und sollte da schon die Kanzlerwahl, das wäre glaube ich fast zu früh, oder?
Oder einen Tag später ist es schon möglich, ja. Oder ich würd eher sagen, eine Woche später, am 1. April. Okay. Nee, man wird es nicht am 1. April machen, sondern am 2.
Ganz ehrlich, würde ich dir zustimmen. Brauchen wir uns jetzt nicht groß kontroversieren. Habe ich jetzt keinen Bock drauf. Sehe ich ähnlich.
Aber wo April, da gab es ja, man kann ja auch so ein bisschen tricksen. Und es gab ja vor genau 20 Jahren gab es den Rücktritt von Erwin Teufel in Baden-Württemberg. Der war erzwungen und es wurde dann schlussendlich, also seinem Stuhl wurde schon lange gesägt und schlussendlich gab den Ausschlag im wahrsten Wortsinne sein Staatskanzleichef, ist übrigens der Cousin von Boris Palmer, Christoph Palmer, Und da, also Stuttgarter Oberbürgermeisterwahl 2004, Wahlparty der CDU, die hatten auch gewonnen. Und dann gab es einen Zoff über, ja, der Teufel soll endlich weg, nee, der soll bleiben. Und dann hat dieser Palmer einen Herrn Pfeiffer, den Bundestagsabgeordneten Pfeiffer, geohrfeigt, der seitdem den Namen Backpfeifer trägt. Und am nächsten Tag mussten dann Palmer und Teufel zurücktreten. Also Palmer war
Und das
sozusagen
war
auf
doch
seiner Seite.
zufällig, das war doch zufällig auch um den Zeitraum, wo irgendein Papst entweder angetreten oder gestorben ist. Ich weiß es gar
Genau.
nicht mehr. Wer war es? War das
Also
Johannes Paul
beides.
II.?
Also Benedikt wurde dann am 19. April gewählt,
Weil da gab es dann diese
2005.
berühmte Zeile, was ich auch ewig durchs Internet geiste, Papst Benedikt tritt an, Teufel tritt zurück oder irgendwie
Genau.
so. Das war
Und es war nämlich so, der Teufel hat gesagt, ja, ich trete dann in einem halben Jahr zurück. Und zwar am 19. April, genau, damit der Nachfolger am 20. gewählt wird, an Hitlers Geburtstag. Und der Oettinger hat das dann noch so hingebogen, dass er am 21. gewählt wurde. Aber also, es war Absicht, du musst am 20. April gewählt werden. So kann man miteinander auch umgehen.
Gut, liebe Freunde, wenn ihr das ähnlich seht wie wir oder anders, schreibt uns bitte an
Ja, und übrigens, vielleicht kriegen wir ja noch eine Papstwahl in diesen Monaten. Das kann ja auch sein.
Da wollte ich vielleicht Donnerstag noch drauf zu sprechen kommen, wenn er bis dahin noch durchhält. Toi, toi, toi an Jorge Mario Bergoglio.
Ja.
Der aktuelle Papst, der heißt nur Franziskus der Erste. Wenn ihr das anders seht, schreibt uns an luke@hengstmanns.de per E-Mail oder hier unter diese Folge könnt ihr gerne kommentieren auf luke.hengstmanns.de. Ansonsten hören wir uns am Donnerstag wieder, wenn wir uns von diesem schweren Ball. Und vielleicht wissen wir ja da schon, wer Vizekanzler und wer Verteidigungsminister wird. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann, Sebastian.